Straße voll gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. Israel und der Iran haben bis in die Morgenstunden ihren gegenseitigen Beschuss fortgesetzt. Das melden Behörden aus beiden Ländern. Der Iran hatte am späten Abend den ersten Gegenangriff mit Raketen auf Israel ausgeführt. Markus Wolf.
Israels Militär sprach von Dutzenden Raketen, die in der Nacht aus dem Iran abgefeuert wurden. Die Luftwaffe sei im Einsatz gewesen, um einige der Geschosse abzufangen. Augenzeugen in Jerusalem und Tel Aviv berichteten von zahlreichen Explosionen. Laut Medien gab es erneut mehrere Verletzte. Auch im Iran war in der Nacht die Luftabwehr aktiv. Nach Angaben staatlicher Nachrichtenagenturen gab es Explosionen in der Hauptstadt Teheran. Bei den nächtlichen israelischen Angriffen soll auch der Flughafen Mehrabad in Teheran getroffen worden sein.
In der EU wird besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Die EU-Außenbeauftragte Kallas forderte von allen Seiten Zurückhaltung. Verständnis für den israelischen Angriff zeigte der Chef der EVP-Fraktion Weber. Er sagte der Welt am Sonntag, Israel führe einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann sagte, der Angriff Israels bedeutet letztlich auch mehr Sicherheit für Europa. Bundesaußenminister Wadephul setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem Kollegen Bin Farhan geplant. Hauptthema dürfte die militärische Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran sein. Erwartet wird außerdem, dass die beiden Minister über die humanitäre Lage im Gazastreifen sprechen. In Luxemburg wird heute mit einem Festakt an die Unterzeichnung des Schengener Abkommens vor 40 Jahren erinnert. Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten hatten damals beschlossen, die Grenzkontrollen abzubauen. Aus Schengen René Henken.
Am Vormittag wird unter anderem das Europäische Museum in Schengen wieder eröffnet. Außerdem wird das komplett neu renovierte Schiff, Prinzess Marie-Astrid Europe, auf dem das Schengener Abkommen vor 40 Jahren unterschrieben wurde, eingeweiht. An der Zeremonie nehmen unter anderem der luxemburgische Außenminister Bettel, der Großherzog von Luxemburg-Henri und die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger teil.
In Berlin haben landeseigene Wohnungsunternehmen im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Wohnungen gebaut als 2023. Da steht in einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken, die dem RBB exklusiv vorliegt. Demnach wurden 2024 nur rund 3.500 Wohnungen fertiggestellt, 20% weniger als im Jahr davor. Damit wurde die Zielmarke von 6.500 Wohnungen pro Jahr erneut verfehlt. Soweit die Nachrichten. Das Wetter. Heute erneut Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 14 und in Frankfurt-Oder 12 Grad. Morgen erst sonnig, dann mehr Wolken und später kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 6.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Zur Sendung begrüßt Sie herzlich Gerd Dehnel. Willkommen. Unsere beiden Reportagen drehen sich heute ganz um grüne Technologien in der Region und um Hürden ganz unterschiedlicher Art, die bei ihrer Durchsetzung im Weg stehen können. Mit Strom etwa lässt sich viel Geld verdienen. Da herrscht gerade Goldgräberstimmung in Deutschland. Jedes Jahr geht mehr Strom aus Wind und Sonne ins Netz. Die Schwankungen zwischen Angebot und Nachfrage sind naturgemäß groß. Nicht immer weht der Wind und nachts scheint die Sonne garantiert nicht. Also sind Speicher sehr gefragt. Wer jetzt in Batteriespeicher investiert, kann an diesen Schwankungen pures Geld verdienen. Entsprechend groß ist das Interesse und heftig in Bewegung auch die Energiewende. Wie das zusammenhängt, mein Kollege Andreas Rausch aus unserem Cottbusser Studio erzählt es Ihnen.
Spreewaldruhe, Kahnfahren, sorbische Trachten und Gurken als Markenzeichen. All das verbindet man mit Lübbenau. Eines dagegen kaum noch, Lübbenau als Energiezentrum. Hier stand Europas größtes Braunkohledampfkraftwerk. Die 7 markanten Schlote direkt an der Autobahn A13 waren von weithin nicht zu übersehen. Mitte der 90er Jahre wurden Kraftwerk samt Schornsteinensemble gesprengt. 30 Jahre später erlebt Lübbenau nun als Energie-Hotspot seine Renaissance. Das alte Umspannwerk mit vielen abgehenden Stromleitungen wird ertüchtigt, fit gemacht für die Zukunft mit erneuerbaren Energien und zugehörigen Speichern. Für den sichtbar stolzen Bürgermeister Helmut Wenzel schließt sich damit ein Kreis.
Wir haben hier gemeinsam in der Kohlezeit Energie erzeugt für die Republik, für die Region und hatten natürlich durch die Devastierung von Dörfern auch sicherlich große Schäden angerichtet, auch Umwelteinflüsse durch die Tagebauabsenkung. Und zukünftig, oder wir sind schon dabei, wird die Lausitz auch ein großer Energieversorger wieder werden, weil wir die Flächen haben für PV-Freiflächenanlagen, für Windkraftanlagen. Der endgültige Verbraucher sozusagen, den interessiert ja eigentlich gar nicht, wo der Strom aus seiner Steckdose herkommt. Er macht sich darüber auch keine Gedanken. Ja, wir gehören auch mit dazu, ähnlich wie die Lausitz, dass wir wieder ein wichtiger Energiestandort werden.
Der Ortsteil Rago wird Geschichte schreiben. Hier soll ein PV, also ein Photovoltaikpark, entstehen, ergänzt durch einen Batteriegroßspeicher mit einer Leistung von 800 Megawatt. Ausreichend, um fast 2 Millionen Haushalte zu versorgen. Jens Schmidhammer vom zuständigen Projektentwickler DCES.
Es ist durchaus kein Standardprojekt für uns, sondern es ist schon eins der sehr großen Projekte. Die Größenordnung, die vorgesehen ist, ist 500 Megawatt, ja, mit einer sogenannten Zwei-Stunden-Regelung. Das bedeutet, dass für 1000 Megawattstunden Speicherkapazität zur Verfügung gestellt wird.
Im Batteriegeschäft winken hohe Renditen. Grund dafür sind die Schwankungen im Stromangebot. Je mehr Wind- und Sonnenanteil im Netz ist. Damit lässt sich gut Geld verdienen.
Das Geschäftsmodell besteht ganz simpel darin, Strom billig einzukaufen und möglichst teuer wieder zu verkaufen. Ja, im Ergebnis führt dies aber zu einer Anpassung der Strompreise, weil im Moment es so ist, dass in Ausreißermomenten extrem hohe Preise gezahlt werden müssen, weil kein Strom verfügbar ist und irgendwo besorgt werden muss. Im Grunde führt es eigentlich zu einer Glättung dieser Preiskurve.
Rago ist ein Beispiel für die Goldgräberstimmung, die gerade Land auf, Land ab um sich greift. Die Technologien haben sich entwickelt, die Speicherkapazitäten steigen, die Preise für Batterien wiederum sinken. Jetzt werden die Hotspots, wo Stromerzeugung und Einspeisemöglichkeit nah beieinander sind, aufgeteilt. Der Energiewirtschaftler Felix Müskens von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg.
Was wir im Moment schon sehen, ist tatsächlich, dass sich die Preise halbiert haben in den letzten Jahren und damit gibt es auch viel Interesse daran, Batterien zu bauen. Wirklich im Gigawatt-Bereich, also mehr als 200 Gigawatt Netzanschlussbegehren. Das ist eine Riesenmenge. Die Spitzenlast in Deutschland liegt bei 85 Gigawatt.
Aber es gibt auch heftige Debatten um die Projekte. Die Batterien sind in Container eingebaut und die brauchen viel Platz. Auch in Rago, zur Freude der Flächeneigentümer. Es winken sechsstellige Pachterträge. Die Stadt brachte eine Poolbildung ins Gespräch. Von den Erträgen sollten alle Anrainer profitieren, nicht nur der Glückspilz, dem die auserwählte Fläche gehört. Und eine Bauplanung sollte Wildwuchs auf dem Filetareal verhindern. Stattdessen geordnete Entwicklung. Beides wurde heftig diskutiert in der Stadt. Am Ende scheiterte die Vergesellschaftung der Erträge, aber die Planung, die wird aufgesetzt. Thilo Christiansen sitzt für BVB Freie Wähler in der Stadtverordnetenversammlung Lübbenau.
Was wir als kritisch angesehen haben, war die Einmischung der Stadt mit dem Bebauungsplan und diese Regulierung durch die Poolbildung, die angedacht war. Da es, wie Sie schon erwähnt haben, die Grundstückseigentümer nicht voll generieren könnten an den Pachten, die zu erzielen waren, sondern man wollte das auf alles verteilen, ähnlich so wie die Sozialisten früher das gemacht haben. Und das haben wir kritisch betrachtet und natürlich dadurch, dass der Bebauungsplan jetzt beschlossen werden soll, ist natürlich auch die zeitliche Komponente. Man hätte das alles schon viel, viel schneller haben können. Die Investoren, die hätten das auch alleine regeln können, ohne den Bürokratiewahnsinn und ohne die Regulierung der Stadt.
Das sieht der Bürgermeister anders und ist am Ende zufrieden, dass zumindest die Bauplanung ins Laufen kommt. 2027, sagt er, soll das Projekt dann ans Netz. Auch mit einem erklecklichen Ertrag für den kommunalen Haushalt, sagt Helmut Wenzel, ohne konkrete Zahlen zu nennen.
Selbstverständlich ist das eine wichtige Einnahme. Ich habe immer schon unter den heutigen Stern der Finanzausstattung beim Land Brandenburg, wir wissen ja, wird ja momentan diskutiert, werden die Einnahmen aus regenerativen Energien den Kommunen vielleicht helfen, dass sie ihr Niveau halten können. Es wird keine zusätzlichen Einnahmen geben. Nach den über mehr als 7 fetten Jahren kommen jetzt die mageren Jahre. Das merkt man ganz deutlich. Und dann tun diese Einnahmen aus solchen Investitionen gut.
Das Umspannwerk Rago ist eines von insgesamt 80 im Netzbereich von 50 Hertz. Dem Chef von 50 Hertz Transmission, Dirk Biermann, liegen für jeden dieser Standorte Anfragen für Batteriespeicher vor. Dazu kommen viele weitere Anfragen jenseits der Einspeise-Hotspots. Eine enorme Herausforderung für ihn, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen es dem Netzbetreiber schwer machen, netzdienlich darüber zu entscheiden.
Aus unserem Netz fließen ungefähr 15 Gigawatt Strom Richtung der Stromkunden, Richtung der Verbraucher. Die Batteriespeicher, die an unser Netz dran wollen, haben 100 Gigawatt. Also da sieht man schon, dass die Größenverhältnisse ein wenig merkwürdig sind, denn wir bauen ja eigentlich kein Netz für Batteriespeicher, sondern wir bauen ja ein Netz, um damit Kunden mit Strom beliefern zu können. Und jetzt ist es so, dass es relativ unglückliche rechtliche Rahmenbedingungen im Moment in Deutschland gibt, die noch aus alter Zeit stammen, als es konventionelle Kraftwerke gab, aber eigentlich keine Batteriespeicher. Und die zwingen uns dazu, Batteriespeicheranfragen nach dem sogenannten Windhundprinzip zu bearbeiten. Also wer zuerst kommt, und das geht dann im Prinzip nach Poststempel, der wird auch zuerst bearbeitet.
Für Lübbenau seien die Vorabsprachen allerdings schon auf gutem Weg. Weiter südlich liegt Schwarze Pumpe, auch ein Dinosaurier der Energieregion Lausitz. Noch heute steht hier ein Leerk-Großkraftwerk. Es wird das letzte sein, was mit dem Kohleausstieg 2038 in Brandenburg abgeschaltet wird. Längst hat in Schwarze Pumpe die Zukunft begonnen. Im Schatten des Kraftwerks arbeiten 5000 Menschen in unterschiedlichsten Branchen. Auch am Bau von leistungsstarken Großspeichern. Innovation inklusive. Speisesalz statt Lithium oder Kobalt will die Firma Altec als Basis für ihre Batterien verwenden. Standortchef in Schwarze Pumpe ist Carsten Baumeister.
Wenn wir über die Salzbatterie reden, dann ist das das CERenergy, keramische Energieprojekt, wo wir gemeinsam mit dem Fraunhofer ein Joint Venture haben und am Fraunhofer-Institut die Pilotanlage aufgebaut haben. Dort haben wir seit November unser Battery Pack auch am Test. Und wir haben Prüfergebnisse, die deutlich über unseren Erwartungen liegen, die uns zeigen, wir sind genau auf dem richtigen Weg mit dieser Batterie.
Selbst bei den Kosten, glaubt Baumeister, werde man der Batteriedominanz von China Paroli bieten können und kräftig in der Energiewende mitmischen. Was global gerade für Unsicherheiten sorgt, kommt Altec zugute. Trumps Zollpolitik, Europas Streben nach Eigenständigkeit auch bei Energiegroßspeichern, nur hinken auch hier die Regularien den Ambitionen hinterher, sagt er.
Also die EU sagt ja auch, sie will unabhängige Wertschöpfungsketten in Europa errichten. Dazu müssen allerdings dann auch die Voraussetzungen geschaffen werden, sowohl von der gesetzlichen Lage als auch von der Fördergrundlage. Und da befinden sich sowohl die EU als auch der Bund noch in einer Findung. Und dieser Prozess ist für alle noch nicht sichtbar. Wir wissen, dass es so kommen muss. Ich muss das mal so deutlich sagen, um uns unabhängig aufzustellen und dass man sich auf langjährige Partner wie die USA nicht unbedingt verlassen kann, sehen wir jetzt. Dazu ist es aber auch wirklich notwendig, eine Strategie zu haben, die langfristig auch für die Unternehmungen oder für die Unternehmer klar erkennbar ist.
Im boomenden Batteriegeschäft mischen viele mit, auch Ostdeutschlands größter Kohlekonzern, die LEAG. Einen Tagebau betreibt man noch in Brandenburg, zwei Kraftwerke dazu. Dabei bleibt es nicht. Das Unternehmen hat Thomas Brandenburg an die Spitze der Tochter Clean Power geholt. Der hatte einst in Leipzig für die Stadtwerke den Bau von Deutschlands erstem wasserstofffähigen Heizkraftwerk geleitet.
Jetzt konkret bei mir geht es eben halt um zukünftige Geschäftsmodelle, wenn das Lignite-Business, also das Kohle-Business, ausgelaufen ist. Und da das jetzt nicht von heute auf morgen stattfindet, fängt man das jetzt einfach parallel an und sind jetzt hier eben schon vor 5 Jahren oder 6 Jahren, ja, das Projekt ist ja schon seit 2020 scharf, hat man halt geschaut, mit was kann man eigentlich zukünftig in einer dekarbonisierten Energielandschaft noch Geld verdienen und noch weiter als großer Energieversorger wahrgenommen werden. Und da war damals schon absehbar, dass Batteriespeicher eine Rolle spielen. Damals waren die Investitionskosten für diese Projekte noch sehr hoch. Die sind jetzt über die Zeit einfach auch gefallen, sodass sich jetzt neue Möglichkeiten geben, diese Batterien tatsächlich einzusetzen und tatsächlich dann erneuerbare Energien zwischenzuspeichern und hier dann sowohl netzdienlich arbeiten zu können und die Verfügbarkeit oder die Versorgungssicherheit zu erhöhen, Also auch natürlich für uns wichtig, ein Stück weit auch Geld dabei zu verdienen.
Zu den Batterieprojekten in Schwarze Pumpe und Boxberg kommt ein gigantisches Investitionsprogramm. Allein 9 Millionen Solarmodule will LEAG installieren. Bis 2030 sollen 7 Gigawatt aus regenerativen Quellen auf alten Tagebaukippen erzeugt werden. In etwa so viel wie heute aus Kohle. Der so erzeugte Strom soll in einem intelligenten System gespeichert, verteilt und für andere Zwecke genutzt werden. Kann das große Problem der Energiewende lösen? Also verlässlich Strom bieten, wetterunabhängig, auch in sogenannten Dunkelflauten, wenn längere Zeit kein Wind weht und keine Sonne scheint? Eher nicht, meint Thomas Brandenburg.
Perspektivisch in der Wissenschaft und in den Prognosen, den wir so sehen und auch in Ländern, die diesen Prozess uns einfach auch schon ein Stück weit vormachen, wir gucken nach Australien, wir gucken nach Kalifornien, sieht man, dass diese Speicherdauern eher so Richtung 6 Stunden schon gehen. Wenn wir jetzt über so eine ausgeprägte Dunkelflaute reden, reden wir trotzdem über 3-4 Wochen, die im schlimmsten Falle mal einfach die Sonne nicht scheint, typisch November, ne? Also die ganze Zeit Nebel, keine Sonne, kein Wind.
Der Experte von der Cottbusser Universität sieht trotz aller Entwicklung Batterien nicht als Langfrist-Problemlöser.
Kurzfristig werden die Batteriespeicher sehr, sehr hilfreich sein. Die sind einfach eine wunderbare Ergänzung, gerade zur Photovoltaik, und können zum Beispiel den Solarstrom dann in den späteren Abend schieben, wenn die Leute noch Fernsehen schauen oder sonst irgendwie wirklich noch aktiv sind und der Verbrauch immer noch hoch ist, aber die Sonne schon nicht mehr scheint. Und auch in den frühen Morgenstunden können wir dann die Sonne vom Vortag sozusagen noch nutzen, bevor die Sonne wieder aufgeht. Also kurzfristig eine tolle Sache. Langfristig sieht es aber anders aus. Im Bereich dann der sogenannten Dunkelflaute werden die Batterien auch einen Beitrag leisten können. Aber dieser Beitrag ist klein, wenn wir natürlich 2 Wochen lang wenig Sonne und wenig Wind haben und wir haben in einer Batterie Strom für 2 Stunden gespeichert, dann kann man sehr leicht ausrechnen, dass das nicht viel helfen wird.
Um längere Ausfälle in der Stromversorgung zu kompensieren, also die sogenannte Grundlast abzusichern, genügen Batterien also nicht. Dann kann mehr importiert oder mit Backup-Lösungen gearbeitet werden. Letzteres soll hierzulande über wasserstofffähige Gaskraftwerke geschehen, die es aber noch nicht gibt. 10 Gigawatt Leistung wollte die Ampel per Ausschreibung ausloben, quer über die Republik gezogen. Doch die gesetzliche Grundlage, das Kraftwerksicherheitsgesetz, hat es mit gehöriger Verspätung nicht mehr zum Beschluss gebracht. Nun will die schwarz-rote Bundesregierung die Leistung verdoppeln. 20 Gigawatt Kraftwerkskapazität aus Gas sind angekündigt. Die politische Trägheit allerdings gefährdet die Ziele der Energiewende. So kann man Energiewirtschaftler Felix Müskens durchaus verstehen.
Ob die neuen Gaskraftwerke da die Lösung sein werden, das sehe ich mit einer gewissen Skepsis. Wenn wir heute planen, die zu bauen, dann ist die Bundesregierung vielleicht, wenn sie wirklich schnell ist, im 4. Quartal 2025 soweit, dass wir das Konzept stehen haben. Dann hat die Bundesnetzagentur schon gesagt, dann muss das konsultiert werden mit der Branche. Das dauert dann nochmal 6 Monate. Und dann hat ein Gaskraftwerk, das sagt der BDEW, ungefähr 6 Jahre. Bauzeit. Das heißt, wenn wir dann wirklich Mitte nächsten Jahres dann mal vielleicht wirklich Zuschläge haben zum Bau, dann sind wir Mitte 2026, dann dauert es 6 Jahre, bis die Kraftwerke in Betrieb gehen, dann reden wir Mitte 2032. Gleichzeitig wollen wir 2045 ein klimaneutrales Wirtschaftssystem haben und die meisten Experten, unter anderem die Internationale Energieagentur, sagen, das Stromsystem muss eigentlich 5 bis 10 Jahre früher klimaneutral sein. Das heißt also, dann müsste man, wenn man dem folgt, 2035 ein klimaneutrales Stromsystem haben. Ja, und dann müsste also ein Gaskraftwerk, was 2032 in Betrieb geht, 2035 wieder rausgehen oder auf Wasserstoff umrüsten. Und da haben wir uns wirklich mittlerweile in eine schwierige Situation gebracht. Da ist der gordische Knoten mittlerweile wirklich schwer zu durchschlagen.
Der Kohleausstieg soll 2038 abgeschlossen sein. Dann muss das System auch ohne funktionieren, und zwar versorgungssicher. Mit ausreichendem Regenerativenergiepark, ausgebautem Stromnetz, klimafreundlich nutzbaren Backup-Kraftwerken und nicht zuletzt Batteriekapazitäten. In einer Zeit, in der eher die Angst vor Schrumpfung und hohen Energiepreisen die Debatte bestimmt. 2045 will Deutschland dann klimaneutral wirtschaften. Wie das gehen soll, lässt mittlerweile selbst Experten nachdenklich werden.
Nachdenklich, eher sogar sorgenvoll, richtet sich derzeit der Blick auch auf ein einstiges Vorzeigeunternehmen in Sachen grüner Wirtschaft. Es geht um Tesla. Das einst stolze Flaggschiff der E-Auto-Sparte hat gerade ein mächtiges Problem. Chef Elon Musk sorgt mit seinem politischen Engagement, gelinde gesagt, für erhebliche Irritationen. Taugte Tesla mal gut als Image-Symbol für den aufgeklärten, zukunftsorientierten und sehr zahlungskräftigen E-Autofahrer, so trägt die Marke jetzt eher einen Makel. Besitzer kleben gern mal entschuldigende Aufkleber ans Heck, dass sie den Wagen gekauft haben, bevor Musk zum Trump-Unterstützer avancierte. Mit seinem Ausscheiden als Präsidentenberater ist das zwar wieder vorbei, jetzt droht aber ein Ende für die E-Auto-Förderung in den USA. Das könnte Tesla zusätzlich zusetzen. Dabei schwächelt der einstige E-Auto-Pionier seit längerem schon. Die Konkurrenz hat deutlich auf- und teils locker überholt. RBB24-Inforadio-Reporter Martin Kraus hat sich im einzigen europäischen Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide umgehört, ob sich die ganze Gemengelage auf die Arbeit dort auswirkt.
Tesla scheint in der Krise zu stecken. Wenn man den Namen des US-Elektroautobauers derzeit im Internet sucht, überwiegen die Negativschlagzeilen.
Schlechte Stimmung bei Tesla.
Tesla-Krise durch Elon Musk.
Tesla wird vom Pionier zum Nachzügler.
Als Reporter verfolge ich seit mehreren Jahren für den RBB intensiv die Entwicklung des Tesla-Werks in Grünheide. Mich überraschen solche Schlagzeilen, da ich ein anderes Bild vor Ort erlebe. Für viele war und ist die Ansiedlung einer Erfolgsgeschichte.
Also erstmal ist es ein Riesenerfolg,
sagte zum Beispiel Brandenburgs Ministerpräsident Woidke 2019, als die Ansiedlung von Tesla in Grünheide bekannt gemacht wurde. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sah das zwei Jahre später bei der Eröffnung des Werks ähnlich.
Ein besonderer Tag für die Region, ein besonderer Tag auch für Deutschland und ein besonderer Tag für die Mobilitätswende in Deutschland.
Knapp drei Jahre später hat Tesla über 11.000 Mitarbeiter, ist damit größter privater Arbeitgeber in Brandenburg. Die Produktion des Model Y wurde kontinuierlich erhöht. Im März dieses Jahres verkündet Tesla, dass allein in Grünheide das 500.000. Fahrzeug produziert wurde. Eine Erfolgsgeschichte könnte man meinen. Doch andere Schlagzeilen dominieren, so wie etwa im April bei der Aktuellen Stunde des WDR.
Es war mal das Auto, das viele fahren wollten. Cooler Look, schnell, E-Antrieb, so das iPhone unter den Autos.
Und inzwischen genieren sich tatsächlich viele, die einen Tesla fahren. Gekauft werden sie kaum noch, jedenfalls in Europa.
Der Beleg für die vermeintliche Krise seien die Absatzzahlen, so der allgemeine Konsens. Diese sind im vergangenen Jahr zurückgegangen, sagt zum Beispiel Branchenexperte Stefan Pratzel.
6:21 Uhr, RBB24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Leest und Vöben liegt ein totes Tier auf der rechten Spur.
Diese sind im vergangenen Jahr zurückgegangen, sagt zum Beispiel Branchenexperte Stefan Pratzel von der Fachschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach.
Grundsätzlich ist es schon so, dass weltweit schon im letzten Jahr Tesla nicht mehr gewachsen ist. Im Gegenteil, man hat sogar weniger Fahrzeuge global abgesetzt. Und dieser Trend setzt sich in diesem Jahr massiv fort. Tesla verliert in den wichtigen Märkten Europa, China und USA an Marktanteilen.
Das stimmt. 2024 geht der weltweite Absatz erstmalig in der Geschichte des US-Elektroautoherstellers zurück, um 1,1%. Ein Wendepunkt. Immerhin hatte Tesla zuvor jährliche Wachstumssteigerungen. Laut Pratzel gibt es dafür mehrere Gründe.
Tesla hat tatsächlich ein massives Problem. Das liegt aus meiner Sicht an zwei Gründen. Zum einen fehlen weitere attraktive Modelle. Die Modelle Model Y, der Bestseller, aber auch Model 3, sind langsam in die Jahre gekommen. Und der Wettbewerb ist gestiegen.
Alexander Riederer vom Grünheider Tesla Management sieht das naturgemäß anders. Auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bazzaro sagte er:
Im ersten Quartal in Europa war das meistverkaufteste Elektroauto immer noch das Model Y aus Grünheide. Und das zweitmeistverkaufteste Elektroauto war das Tesla Model 3.
Das bestätigt auch beispielsweise das Hamburger Online-Portal Statista mit Verweis auf die europäischen Zulassungszahlen. Darauf angesprochen verweist Pratzel auf den deutschen Markt und sieht hier eine Tendenz.
Allein in Deutschland ging der Absatz von Tesla insgesamt in den ersten vier Monaten um 60% zurück. Das heißt, man hat nach wie vor die zwei Bestseller und starke Modelle, aber die anderen holen eben massiv auf und die werden auch Tesla in den nächsten Monaten überholen, auch bei einzelnen Modellen.
Doch was ist der Grund für diesen Rückgang ausgerechnet in Deutschland, wo es seit Anfang des Jahres einen richtigen Boom für Elektroautos gibt? Laut Pratzel haben hier Marken wie VW, Audi und Co. durch Preisnachlässe für ihre E-Autos punkten können. Und zum anderen
ist der Imageverfall von Tesla sehr, sehr groß aufgrund seines CEO Elon Musk, der eben nicht sehr politikfreundlich im Moment agiert. Und das stürzt auch das Image von Tesla tatsächlich in den Boden.
Das meinen auch andere Gesprächspartner. Ein Beleg seien dafür weltweite Protestaktionen. Oder eben Tesla-Fahrer, die sich mit Aufklebern für ihre Fahrzeuge vor Übergriffen zu schützen hoffen.
Diese Welle an Antipathie, die auch Tesla gegenüber schwappt, die Leute jetzt doch so ein bisschen auch verängstigt mit dem Auto, muss man auch echt sagen. Und darum, ich würde sagen, ein Großteil ist Tesla-Fahrer, Großteil nimmt Haltung ein, aber auch viele so hoffen, dass das Auto nicht angelangt wird von irgendeinem Spinner.
Sagt zum Beispiel Patrick Schneider. Er ist selbst Tesla-Fahrer und hat die mittlerweile berühmten Anti-Elon-Aufkleber auf den Markt gebracht. Doch ausgerechnet rund um Grünheide, wo laut Schneider die meisten Bestellungen herkommen, finde ich selten einen Tesla mit einem solchen Aufkleber. In Berlin sieht man diese häufiger. Ich frage daher dort Tesla-Fahrer, ob sie ihre Kaufentscheidung mittlerweile wegen Musk bereuen.
Ich bin begeistert von Tesla. Die sind ja jetzt hier bei uns um die Ecke in Grünheide, haben eine Fabrik aufgemacht und bin begeistert von Tesla. Von der Technik, von dem Auto bin ich begeistert.
Sagt Adam Ispirli. Der Inhaber einer Autowerkstatt aus Berlin hat gerade seinen Tesla verkauft, sich aber zeitgleich ein anderes Modell des US-Elektroautoherstellers neu angeschafft. Ein Aufkleber hat er nicht auf dem Fahrzeug. Wie andere, die ich spreche, scheint für ihn die Debatte um Musk bei der Kaufentscheidung keine Rolle gespielt zu haben.
Also das interessiert mich nicht, das ist die Politik, auch der Elon Musk selber. Ich mag zwar seine Visionen, das, was er macht, gefällt mir, aber seine Politik oder seine private Meinung interessiert mich nicht. Absolut nicht.
Gleichzeitig frage ich mich, wie Beschäftigte bei Tesla in Grünheide darüber denken. Doch keiner, der von mir angesprochen wurde, möchte sich dazu äußern, zumindest nicht mit Namen und insbesondere nicht in einem Interview. Da ich in einem Nachbarort von Grünheide wohne, treffe ich regelmäßig Mitarbeiter in den Tesla-typischen schwarzen Arbeitsklamotten, am Bahnhof, im Restaurant oder beim Spaziergang. Im Gespräch räumen einige jedoch ein, dass auch Musk und die Zukunft des Werks in Gesprächen mit Kollegen oder Freunden Thema seien. Keiner sagt, dass er sich für seinen Job schäme oder sogar über einen beruflichen Wechsel nachdenke. Zudem können sie eine geringere Produktion ebenfalls nicht erkennen. Doch gab es im Frühjahr eine kurze Unterbrechung. Tesla-Werksleiter André Kierig äußert sich dazu.
Wir haben Anfang diesen Jahres das Model Y komplett rund erneuert und haben dann begonnen, schon im Januar die Produktion des alten Model Y stückweise nach unten zu fahren, hatten dann eine Unterbrechung in allen Fabriken und haben jetzt synchron in allen vier Fabriken mit der Produktion des neuen Model Y begonnen. Und da gab es jetzt einfach aufgrund der Umstellung des neuen Modells eine kurze Unterbrechung.
Mittlerweile produziere Tesla aber wieder im vollen Umfang. Rund 5000 Fahrzeuge rollen jede Woche vom Band, allein in Grünheide. Damit ist die Produktion genauso hoch wie noch im vergangenen Jahr. Gleichzeitig sind die Flächen auf dem Flugplatz in Neu-Hardenberg und auf dem Werksgelände in Grünheide deutlich leerer. Im vergangenen Jahr standen dort noch reihenweise Teslas. Doch wohin gehen die Fahrzeuge, wenn sie nicht in Deutschland verkauft werden? Dazu will sich Tesla nicht äußern. Eine Antwort gab Jörg Steinbach, ehemaliger Brandenburger Wirtschaftsminister, ebenfalls auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Auf den Absatzrückgang in Deutschland angesprochen, sagte er.
Die 46% bestreitet kein Mensch. Wenn ich aber an der Stelle Europa, Nahen Osten, bis hin im Prinzip rüber nach Taiwan, weil dort die Fahrzeuge nicht aus Shanghai ausgeliefert werden dürfen, damit auch wieder andere Länder noch mit erschlossen habe. Das wird an der Stelle fröhlich bei dieser Geschichte unter den Teppich gekehrt. Das gehört aber dazu.
Steinbach mache sich daher keine Sorgen, dass Tesla den Standort Grünheide irgendwann aufgeben könnte. Ganz im Gegenteil. Denn im selben Gespräch bekräftigt Tesla-Manager Riederer.
Wir bereiten uns gerade vor, am Standort weiter wachsen zu können. Dafür haben wir einmal ein emissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren angestoßen, um die Produktionskapazitäten nochmal zu verdoppeln.
Dafür spricht auch, dass Tesla weiterhin massiv Arbeitskräfte sucht. Zudem haben RBB-Recherchen ergeben, dass Tesla in vielen Ländern seinen Absatz gerade im Mai wieder steigern konnte. Wie zum Beispiel in der Schweiz, Norwegen und der Türkei.
Keine Krise zu spüren im Tesla-Werk in Grünheide. Das waren Reportagen von Martin Kraus, Andreas Rausch und Gerd Dehnel. Mehr Reportagen, mehr Wirtschaft finden Sie jederzeit auf inforadio.de. Hier geht es weiter mit Meldungen von unseren Straßen und aus aller Welt. Kommen Sie gut durch.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen derzeit keine größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin. Die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt wegen Bauarbeiten. Westend auf der Heerstraße sind zwischen Theodor-Heuss-Platz und Preußenallee in beiden Richtungen die Spuranzeiger außer Betrieb. In Wittenau wird die Straße Alt-Wittenau von 10 bis 20 Uhr zwischen Hermsdorfer Straße und Eichborndamm voll gesperrt. Gropiusstadt, die Lipschitz-Allee ist zwischen Fritz-Erler-Allee und Rudower Straße in beiden Richtungen gesperrt. Dort findet bis zum Nachmittag eine Sportveranstaltung statt. Zur Berliner U-Bahn, die U1 entfällt bis Ende des Monats zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz, die U3 zwischen Gleisdreieck und Nollendorfplatz. Sie können auf die U2 ausweichen. Der Bahnhof Kurfürstenstraße bleibt geschlossen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Israel ist nach Angaben des Militärs am Morgen erneut vom Iran aus mit Raketen beschossen worden. Beide Länder hatten sich in der Nacht über gegenseitig angegriffen. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Die Rede ist von mehreren Verletzten. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es mehrere Explosionen. Iran-Korrespondentin Pia Mazurchak.
In der ganzen Stadt waren Flugabwehrgeschütze zu hören. Iranische Medien gaben außerdem bekannt, dass auch die Atomanlage Fordow ins Visier geraten sei. Genauso wie eine zweite Anreicherungsanlage in der Millionenstadt Isfahan. Diese sei zerstört worden, so die israelische Armee. Iranische Medien gaben bekannt, dass zwei israelische Kampfflugzeuge abgeschossen worden seien.
Bundesaußenminister Wadephul setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem Kollegen Bin Farhan geplant. Hauptthema dürfte die militärische Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran sein. Erwartet wird außerdem, dass die beiden Minister über die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen sprechen. In den USA sind für das Wochenende zahlreiche Demonstrationen gegen Präsident Trump angekündigt. Die Proteste sollen in nahezu allen Bundesstaaten stattfinden, auch in der Hauptstadt Washington. Dort ist heute parallel eine große Militärparade zum 250. Gründungstag der US-Armee geplant. In Los Angeles und vielen anderen Städten demonstrieren schon seit Tagen Menschen gegen Trumps harten Migrationskurs. Die US-Regierung hat deshalb tausende Soldaten der Nationalgarde mobilisiert. In Berlin haben die landeseigenen Wohnungsunternehmen im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Wohnungen gebaut als 2023. Das steht in einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken, die dem RBB exklusiv vorliegt. Thorsten Gabriel, RBB 24 Landespolitik.
Rund 3.500 Wohnungen stellten die landeseigenen Unternehmen im vergangenen Jahr fertig. Das waren nicht nur 20% weniger als im Vorjahr, sondern auch ein Wert deutlich unter der mit dem Land angepeilten Zielmarke von 6.500 neuen Wohnungen pro Jahr. Von den neu gebauten Wohnungen wiederum waren nur ein Bruchteil Sozialwohnungen, obwohl auch hier gegenüber dem Land eigentlich ein Anteil von 50% zugesagt war.
In einer Arztpraxis in Berlin-Wedding ist gestern ein Mann getötet worden. Das hat die Polizei dem RBB bestätigt. Vorangegangen war offenbar ein Überfall. Der Hintergrund ist unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Angaben zu Opfer oder Täter machte die Polizei bisher nicht. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 14 und in Frankfurt-Oder 12 Grad. Es weht mäßiger Wind aus Südost. Morgen am Sonntag zunächst sonnig, im Verlauf mehr Wolken und kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen, bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 6.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Der Markus Söder sucht ja häufig das Battle mit Berlin. Dieses Battle, Franziska, nehmen wir gerne auf mit Bayern.
Das wäre ja geradezu widersinnig, wenn Sie jetzt dagegen stimmen würden.
Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass wir in der Koalition bei einigen wesentlichen Punkten anderer Auffassung sind.
Heute wird's kämpferisch bei uns in der Spreepolitik. Herzlich willkommen zu Battlestar Berlin-Brandenburg. Es geht um epische Schlachten, wo Münchner Großmäuler abgewatscht werden und Regierungskoalitionen am seidenen Faden hängen. Oder vielleicht doch nicht. Wir sprechen auf jeden Fall jede Woche über alles, was wir besonders wichtig oder kurios fanden in der Politik in Berlin und Brandenburg. Und diesmal geht es unter anderem um das House of Games, mit dem Berlin ganz groß werden will in der Computerspielebranche. Und nebenbei sozusagen als netter Kollateralschaden Bayerns Markus Söder ärgern kann. Es geht um die Woche der Wahrheit für die Brandenburger Regierungskoalition. Die muss nämlich zittern, ob das bisschen Haushalt sie zu Fall bringt. Und als Schmankerl gibt es in der heutigen Redebattle noch unsere Bewertung der Berliner Koalitionscrash-Gerüchte und der CDU-Träumereien von einem Iron Dome Raketenabwehrsystem für die Hauptstadt. Hallo, sagt Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion. Und wir starten mit dem House of Games und dem Mann, der bei uns in der Berliner Landespolitikredaktion der Experte ist für alles, was mit Wirtschaft, Gaming, E-Sports zu tun hat und der am Dienstag auch als erster verkünden konnte, wo das House of Games seinen Standort finden wird. Hallo Sebastian Schöbel.
Grüß dich, hallo.
Und bevor wir jetzt zu den harten Fakten kommen, müssen wir erstmal eine Frage klären, die auch Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey am Dienstagmorgen im RBB 24 Inforadio beantworten musste, nämlich was zocken Sie so?
Na, ich habe gerade geworben für unser erstes E-Sports-Team Berlin und da ist eine der Kategorien League of Legends und das habe ich vor kurzem mal ein bisschen angespielt.
Und was zockst du so, Sebastian?
Ich zocke nicht das gleiche wie Franziska Giffey, sondern ich spiele mit meinem Sohn zusammen gerne Minecraft und spiele dann für mich persönlich den neuen Teil der Elder Scrolls Serie, nämlich den Oblivion, der neu aufgelegt wurde. Ein Spiel, mit dem ich auch groß geworden bin, das es jetzt in einer neuen Remastered-Version gibt. Und ich spiele auch gerne alte Spiele, zum Beispiel Patrizia 2 Gold, eine Hanse-Handelssimulation von Ascaron, einem legendären deutschen Spielentwickler. Gibt's leider nicht mehr, aber das Spiel gibt's noch.
Lass uns mal tatsächlich ganz ernsthaft werden. Was genau ist dieses House of Games und wo soll es hin?
Also zunächst mal, wo soll es hin, konnten wir diese Woche vermelden. Tatsächlich ist das Haus Lux an der Warschauer Brücke, kennt man wahrscheinlich als Oberbaum-City, dieses ganze Gebiet. Das ist dieses Hochhaus mit diesem sehr ikonischen Glaskubus obendrauf. Da soll quasi das Zentrum der Berliner Games-Industrie entstehen, mit einem großen Ankermieter und drumherum ganz viele kleine Entwicklerstudios, die dort im Prinzip günstigen Büroraum, Arbeitsräume finden sollen. Dazu auch eine ganze Menge zusätzliche Räume, die sie brauchen für Konferenzen, für Präsentationen, auch um ein neues Spiel vorzustellen. Außerdem sollen da auch die Förderstrukturen mit rein, sodass also die Firmen im Idealfall, so zumindest die Vorstellung, in diesem Haus nicht nur die Spiele entwickeln können, sondern gleich auch die richtigen Ansprechpartner haben, quasi Etage drunter oder zwei drunter, die ihnen dann mit der Förderung helfen können. Und es soll auch, das ist das große Ziel, das Computerspielemuseum da reinziehen, damit die Öffentlichkeit da auch hingehen kann, um Computerspiele zu sehen, spielen zu können, sich angucken zu können. Was viele nicht wissen, ist, dass Berlin die größte Computerspielesammlung der Welt hat. Also wirklich zigtausende Titel, die dann eingemottet hier in Lagern liegen. Und die sollen in diesem House of Games auch spielbar gemacht werden.
Du hast gerade von günstigen Mieten gesprochen. Weiß man schon, was das ungefähr kosten wird?
Nein, da haben sie sich bedeckt gehalten. Ich habe das natürlich nachgefragt, was kostet bei euch der Quadratmeter? Dann haben sie so ein bisschen rumgedruckst und sagten, also so richtig fest ist das noch nicht, weil ja auch bis auf den einen großen Ankermieter, über den wir noch reden, Ubisoft, die restlichen Mieter noch nicht feststehen. Aber es gibt eine lange Warteliste von ungefähr 20 Unternehmen. Und die Macher des House of Games, also die Vista, ein landeseigenes Unternehmen, das man auch von Adlershof kennt, die werden das Ganze managen. Und die habe ich gefragt und da war dann die Antwort, also Quadratmeterpreise werden wir wahrscheinlich so etwas unter dem liegen, was im Augenblick aufgerufen wird. Aber vor allem bekommen unsere Mieter, die Games-Firmen, die Games-Entwickler halt die Möglichkeit, hier auch mal nur ein Büro für eine kurze Zeit zu mieten oder dann ganz flexibel mal eben zwei, drei mehr dazu zu mieten und vielleicht auch den Vertrag mal zu verlängern oder schnell wieder rauszugehen. Und vor allem kriegen sie dann noch ganz viel Infrastruktur dazu, die sie normalerweise dann irgendwie selber vorhalten müssten. In diesem House of Games gibt es dann zum Beispiel auch Tonstudios, wo sie Sachen vertonen können, Sachen, die man sonst irgendwie extra noch dazu mieten müsste.
Du hast jetzt schon den Ankermieter angesprochen, Ubisoft, das ist eine französische Gaming-Firma. Das ist schon ein dicker Brocken, oder?
Das ist ein großer Brocken, ja. Auch wenn die zuletzt ein bisschen wirtschaftliche Probleme hatten. Umsatz ist etwas gesunken, lag aber trotzdem immer noch im letzten Jahr bei 2 Milliarden Euro insgesamt. Und die
Woher
haben
halt, kennt man die? Von welchen Spielen?
Die haben schon richtig große Sachen rausgebracht. Also die Far Cry-Serie zum Beispiel, ein Ego-Shooter mit diversen Teilen inzwischen. Assassin's Creed, sehr beliebt. Das ist das, wo man von Dach zu Dach springt und clandestin versucht, Leute um die Ecke zu bringen. Sehr beliebte Serie. Aber zum Beispiel auch bei Geschichtsfans wie mir die Anno-Serie, eine Simulation diverser Zeitepochen. Also auch das gehört damit dazu.
Und jetzt am Dienstag, als das Quartier Lux da als Standort vorgestellt wurde, da war also dermaßen viel Euphorie in der Luft. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner, der hat gesagt, an diesem Ort wollen wir Zukunft schreiben. Die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey hat gesagt, wir wollen die besten Köpfe der Welt anlocken. Ist das realistisch?
Das wird sich zeigen. Das ist das große Versprechen. Und das sollte man bei diesem House of Games auch immer mit dazu sagen. Es ist ein Versprechen an die Stadtgesellschaft. Immerhin will ja der Senat 4,6 Millionen Euro da auch reinstecken oder hat das schon. Und verspricht im Prinzip, dass man damals der Games-Industrie hier in Berlin nochmal einen Schub gibt, auch im Wettkampf. Und da sind wir bei dem Battle Bild, das du am Anfang aufgemacht hast, mit anderen Städten in Deutschland, die natürlich auch diesen lukrativen Markt für sich entdeckt haben. Und man will eben schauen, dass man das Herz, das Zentrum der deutschen Games-Industrie hier in Berlin in diesem House of Games verkörpert und ansiedelt und versucht eben von diesem immer weiter wachsenden Markt der Computerspielebranche weltweit dann sein Stück vom Kuchen abzukriegen.
Du hast die Battle eben angesprochen. Wir haben es auch am Anfang der Sendung schon gehört. Kai Wegner hat den Termin da am Dienstag genutzt, um ein bisschen gegen den bayerischen CSU-Ministerpräsident Markus Söder zu stänkern. Da hören wir noch mal kurz etwas länger rein.
Nun gibt es ja schon wieder ganz viele Menschen in Deutschland, die meinen, sowas haben wir längst. Also üblich bei Markus Söder. Immer wenn irgendwas woanders entsteht, dann behauptet er, gibt's schon. Meine Damen und Herren, so ein House of Games gibt's weder in Deutschland noch in Bayern. Und international auch nicht, meine Damen und Herren. Das ist einzigartig wie Berlin. Wir haben als Berlin etwas, was München eben nicht hat, meine Damen und Herren. Wir haben unfassbar viele kreative Orte. Der Markus Söder sucht ja häufig das Battle mit Berlin. Dieses Battle, Franziska, nehmen wir gerne auf mit Bayern.
Ist dieses House of Games denn wirklich so einzigartig, wie Kai Wegner das da dargestellt hat? Und können da wirklich München, Düsseldorf oder wer auch weiter nur gegen abstinken?
Ich habe ehrlich gesagt diese Aussage, also es klang ja so, als hätte er sich ganz speziell auf eine Aussage von Herrn Söder zum House of Games bezogen. Also ich habe es nicht gefunden, wer weiß, wenn mir da einer auf die Sprünge helfen kann, gerne. Ich nehme jeden Tipp entgegen, aber er hat sich einfach darauf bezogen, dass München, wenn es nicht nur ums Gaming geht, aber auch um andere Branchen, gerade auch im Startup-Bereich, aber eben vor allem auch im Gaming-Bereich, schon versucht, Berlin ein Stück weit den Rang abzulaufen. Da ist München aber nicht allein. Es gibt auch andere Städte in Deutschland, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main, die durchaus Interesse an der Gaming-Branche haben, die teilweise auch interessante Unternehmen da haben, vor allem Frankfurt am Main mit Crytek. Aber das, was es jetzt mit dem House of Games in Berlin gibt, mit 15.000 Quadratmetern in Berlin und eben der ganzen Struktur, die da entstehen soll, das gibt es so in der Größe nicht.
Sag noch mal kurz, wie wichtig ist denn die Gaming-Branche für Berlin? Also was gibt es da schon? Wie viele Firmen, wie viele Arbeitsplätze?
Also laut Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey gibt es ungefähr 200 Firmen hier in Berlin, die sich in der Games-Branche tummeln. Nicht alle von denen bringen selber Spiele raus oder entwickeln sie. Einige arbeiten auch als Zulieferer mit Software und weiterer Technologie für die Games-Branche. Insgesamt sind das ungefähr 3000 Leute, die laut Giffey in dieser Branche arbeiten, nur in Berlin. Und in der gesamten Metropolregion, nimmt man also Brandenburg mit dazu, dann setzt diese Branche hier ungefähr 500 Millionen Euro im Jahr um. Deutschlandweit sind es weit über 1000 Firmen und der Umsatz liegt in der gesamten Branche in Deutschland, nur die deutschen Firmen hier bei 4 Milliarden Euro.
Eine Menge Geld. Und du hast es jetzt schon gesagt, der Senat gibt 4,6 Millionen fürs House of Games. Gleichzeitig wurde diese Woche dann verkündet, dass erstmal kein Geld da ist, um für 4,5 Millionen, also praktisch die gleiche Summe, einen Helikopter für Berlins Polizei anzuschaffen. Nun gibt es Leute in der Koalition, die sagen unter der Hand, also eigentlich hätte ich lieber den Helikopter gehabt. Was ist deine Meinung? Sind diese 4,6 Millionen gut investiertes Geld?
Ich glaube schon. Sollte es tatsächlich so kommen, dass dieses House of Games die Branche weiter nach vorne bringt und da auch neue Spieleentwickler in Berlin auf den Markt bringt, aus Berlin und den Berliner Entwicklern, die es hier gibt. Und es gibt immer mehr davon, weil die auch die Studiengänge an unseren Universitäten sind inzwischen für die Spielebranche auch vorhanden. Dann haben die hier eine Chance, wirklich mit ihren Ideen auf den Markt zu kommen. Und dann können die eine Menge Geld verdienen und natürlich Steuern zahlen.
Nun geht's mit dem House of Games ja nicht gleich morgen los. Was ist der Zeitplan?
Erstmal muss das Luxhaus umgebaut werden. Also das ist im Prinzip ist das einfach sind Büros, aber das muss auf die Ansprüche eben der Games-Branche umgebaut werden. Und dann sollen die im Frühjahr 2026 an den Start gehen.
Okay, Frühjahr 2026. Ich hoffe ja sehr, dass du dann mit deinen Spielen irgendwie ein paar Level weiter bist, falls es bei deinen Spielen überhaupt Level gibt oder ich
Nein,
mich jetzt
bei meinen
gibt keine
Spielen
Level.
Keine Level.
Okay, dass du dann strategisch irgendwie das Feldherrenniveau oder so erreicht hast, was immer es da gibt. Ganz vielen Dank, Sebastian, für deine Infos zum House of Games.
Gerne.
Auch in Brandenburg ging es diese Woche ums Geld, allerdings mit Implikationen, die ziemlich weit über einen Hubschrauberkauf oder ein einzelnes Wirtschaftsförderprojekt hinausgehen. Es geht um den ersten Haushalt, den die ja immer noch vergleichsweise junge Koalition aus SPD und BSW verabschieden muss. Und es geht um die Frage, ob es die Regierung dabei aus der Kurve tragen könnte. Wer könnte das besser einschätzen als Amelie Ernst aus unserer Brandenburger Landespolitikredaktion, die sich diese Woche unter anderem durch den Haushaltsausschuss gequält hat und mir gesagt hat, puh, das war eine Spezialvorlesung Makroökonomie. Hi Amelie.
Ja, wem es gefällt, also man wird ja auch nicht dümmer im Landtag, ne? Man lernt auch immer noch, wenn man ein bisschen genau zuhört, über Stunden auch was dazu. Hi Sabine.
Du, nächste Woche soll ja der Landtag in Potsdam den Doppelhaushalt für dieses und nächstes Jahr verabschieden. Man merkt schon, dieses Jahr sind auch vergleichsweise spät dran. Bring uns doch mal bitte auf den Stand. Was ist denn die Ausgangslage? Worüber wird noch gestritten?
Genau, das eine ist wirklich, wir sind spät dran. Es ist Juni und viele warten darauf, dass jetzt mal klar ist, was mit dem Geld passiert dieses Jahr, wer was wie ausgeben kann. Da liegt einiges jetzt auch auf Eis. Und jetzt wird natürlich diskutiert einerseits über Inhalte, über mögliche Kürzungen, über Sachen, wo Prioritäten gesetzt wird, ganz konkret. Also da haben wir in den letzten Wochen hier im Podcast ja auch drüber gesprochen. Ne? Bildung, Schulen, Lehrkräfte, da soll es Kürzungen geben. Da gab es auch Proteste. Es geht um die Infrastruktur zum Beispiel. Wie viel Geld geht in Bahnverbindungen, in Straßen, in Fahrradwege und so weiter. Da ist man auf der Zielgeraden. Aber vor allen Dingen ging es diese Woche jetzt nochmal um das große Ganze. Also um die Frage, wie viel Geld ist es denn insgesamt? Wie viele neue Schulden sind es auch? Also 16,7 Milliarden Euro für dieses und 17,4 Milliarden Euro fürs nächste Jahr hat die Koalition eingeplant. Aber die Frage ist eben, was ist mit der Schuldenbremse? Also man darf ja ausnahmsweise sozusagen neue Schulden aufnehmen, wenn man nachweist oder davon ausgeht, dass es eine Konjunkturkrise ist und Einnahmeausfälle gibt. Und das war eben die Frage diese Woche eben im Haushaltsausschuss, Stichwort Makroökonomie-Vorlesung, dass man eben einfach gerade bei der CDU sehr skeptisch ist und gesagt hat, nee, ist das wirklich hier eine Krisenlage? Kann man das wirklich so rechnen, dass wir auf 10 Jahre verteilt, so macht es die Koalition oder will es die Koalition machen, festlegt, dass wir eine Krise haben und deswegen nochmal neue Schulden in Milliardenhöhe aufnehmen dürfen?
Nun könnte man jetzt denken, ein bisschen Protest oder auch viel Protest gegen einen Haushaltsentwurf von außerhalb des Parlaments ist total normal, dass auch vielleicht sogar Abgeordnete aus den Regierungsfraktionen nicht so ganz happy sind, ist irgendwie auch Business as usual. Aber diese SPD-BSW-Koalition in Brandenburg, die hat halt nur 2 Stimmen über den Durst im Parlament. Also gibt es deshalb schon die Sorge, dass die Sache vor die Wand fahren könnte?
Genau, da fehlt rein rechnerisch eben nicht viel bei all diesen Faktoren, sowohl den Inhalten als auch bei der Frage mit den neuen Schulden, um diesen Haushalt möglicherweise doch platzen zu lassen nächste Woche im Landtag. Da soll er ja dann irgendwann durch sein, spätestens am Freitag. Bei der SPD scheint man da im Moment relativ geschlossen zu stehen, aber beim BSW kann man sich da eben nicht ganz so sicher sein.
Genau, und Ärger macht mal wieder, muss man sagen, der BSW-Abgeordnete Sven Hornauf. Erklär uns doch mal bitte ein bisschen, wer ist das und was ist sein Problem?
Genau, den hatten wir hier in verschiedenen Zusammenhängen auch schon mal erwähnt. Also er hat mittlerweile quasi eine gewisse Prominenz erlangt, dadurch, dass er immer mal wieder, sagen wir mal, sein eigenes Ding macht oder auch gegen den Kurs der Koalition oder des BSW in der Fraktion zumindest sich äußert und ausspricht und auch abstimmt im Landtag. Also er war ja schon zu Beginn der Koalition gegen die Investitionen in den Bundeswehrstandort in Holzdorf, weil das für ihn eben alles in Richtung Aufrüstung geht. Da war er dagegen. Jetzt kritisiert er eben die Kürzung im Bildungsbereich, also diese zusätzliche Unterrichtsstunde für Lehrkräfte zum Beispiel, hat auch ein massives Problem mit den Regelungen jetzt zur Grundsteuer, da möchte er Änderungen. Also er hat an verschiedenen Stellen jetzt in den letzten Monaten auch im Innenausschuss immer wieder klar gemacht, er ist gegen bestimmte Einzelpläne, hat auch schon mal gestimmt mit der AfD, das wollte man ja eben nicht als Koalition und sich auch bei Anträgen der Koalition enthalten. Also da dreht sich immer sehr, sehr viel wieder um ihn und ja, bei so einer knappen Mehrheit macht das eben einen Unterschied. Jetzt hat man ihn aus verschiedenen Ausschüssen schon abberufen, in denen er eigentlich war. Aber man tut sich eben jetzt auch nicht so leicht, ihn einfach sozusagen rauszuwerfen aus der Fraktion, aus der BSW-Fraktion, weil man braucht eben dann am Ende auch seine Stimme und will das Ganze nicht noch riskanter gestalten, sage ich mal.
Nun könnte ja zahlenmäßig die Koalition einen Neinsager verkraften. Gibt es noch andere Wackelkandidaten?
Naja, es gab zuletzt zumindest noch ein, zwei Abgeordnete vom BSW, zum Beispiel Reinhard Simon aus der Uckermark. Der hat sich auch mal enthalten bei Abstimmung, der tritt aber nicht so offensiv auf wie Sven Horn auf mit seiner Grundsatzkritik an der Koalition, muss man sagen. Auf der anderen Seite haben die Kommunen eben gerade jetzt speziell der Städte- und Gemeindebund diese Woche auch nochmal klar gesagt, wir müssen jetzt aber mal einen Haushalt haben, also wir müssen planen können. Die Städte und Gemeinden wissen sonst nicht, wo es hingeht und das baut auch nochmal so ein bisschen Druck auf. Die Frage ist, ob eben einzelne Abgeordnete, die da bei bestimmten Punkten skeptisch sind, sich davon beeindrucken lassen.
Gibt es denn Zugeständnisse schon an die Kritiker, also speziell an Herrn Horn auf?
Jein, also der SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann hat diese Woche einerseits nochmal gesagt, Leute, wir müssen zusammenstehen, hat aber auch speziell an Sven Horn auf nochmal eine Botschaft gesandt, zu sagen, ja, man hat doch draufgelegt im Bildungsbereich, beim Vertretungsunterricht nochmal einige Millionen, auch bei der Grundsteuer würde man doch nochmal nachbessern, man guckt sich das Ergebnis erstmal an, wie es am Ende aussieht, das sei noch gar nicht alles so durch, also man sendet da schon Signale und auch der BSW-Fraktionschef Nils-Olaf Lüders hat gesagt, dass man mit Horn auf weiter im Gespräch sei. Aber das zeigt eben auch schon, wie mächtig so ein einzelner Landtagsabgeordneter sein kann oder werden kann, wenn die Mehrheiten so knapp sind.
Du hast jetzt gerade die Fraktionschefs erwähnt. Du hast das Ohr an den Fraktionen. Wie ist denn da die Stimmung? Sind die schon sehr nervös?
Also nach außen würde ich sagen, ist man zuversichtlich und sagt, wir haben das hier alles im Griff und sind da auf einem guten Weg. Hinter den Kulissen wissen wir auch, sieht es ein bisschen anders aus. Da ist man sehr eng im Gespräch und gerade eben mit einzelnen Abgeordneten beim BSW dann aber deutlich mehr Unruhe, würde ich sagen, als bei der SPD.
Was ist denn deine Einschätzung? Also diese jetzt nicht mal ein Jahr alte Koalition, also ein halbes Jahr alte Koalition, die wird doch nicht ernsthaft zerbrechen, oder?
Glaube ich am Ende auch nicht, aber das kann sozusagen noch eine Welle danach nach sich ziehen. Ne? Der Haushalt ist natürlich eine wichtige Hürde und eine große Hürde und wenn die übersprungen ist, dann ist das schon mal was, was man geschafft hat. Aber dann heißt das ja nicht, dass absolut wieder ruhige See ist und dass damit alle eng beieinander stehen, sondern da gibt's demnächst die nächsten Themen und da gibt's auch um Kürzungen etc. weitergehen. Und ja, das heißt, da ist noch lange nicht Ruhe.
Ich bin wirklich super gespannt, Amelie. Danke dir für deine Einschätzung. Und ich würde sagen, nächste Woche dann die Auflösung, ne? Hat Brandenburg noch eine Regierung oder nicht?
Wir klären das. Bis denn.
Bis denne.
Tschüss.
Wir kommen jetzt nochmal zurück nach Berlin, denn auch da ging in dieser Woche das Gespenst eines Koalitionsbruchs um. What? Das muss uns Thorsten Gabriel einordnen, der die Berliner Landespolitik kennt wie kaum ein anderer bei uns. Hi, Thorsten.
Hallo, Sabine.
Die BZ, die hatte pünktlich zum Plenumstag am Donnerstag gefragt, plant SPD-Fraktionschef Raed Saleh den Koalitionsbruch? Nicht wirklich, oder?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich muss sagen, ich hatte an dem Donnerstag Frühdienst und das heißt immer, dass der oder diejenige dann morgens so durchguckt, was denn die klassischerweise die Zeitungen so in ihren Ausgaben drin haben. Und ich schlug also Seite 5 der BZ digital auf und dachte, ups, was ist das denn? Fühlte mich sofort erinnert und 20 Jahre zurückgeworfen. Da hat die SPD ja in der Tat schon mal einen Koalitionsbruch hingelegt. Vor 25 Jahren muss man fast sagen. Genau, also was stand da drin? Da stand drin, dass die SPD, namentlich Raed Saleh, der Fraktionsvorsitzende, vorhabe, nach der Sommerpause mit fadenscheinigen Gründen die Koalition mit Kai Wegner und der CDU platzen zu lassen und sich selbst von Grünen und Linken zum regierenden Bürgermeister wählen zu lassen.
Das Ganze auf Basis von Gerüchten, oder?
Auf Basis von Gerüchten, einem Raed Saleh, der es selber auch dementiert hat.
Genau, bei dem habe ich gestanden am Donnerstag, der hat gesagt, also nee, wirklich nicht.
Genau, und das, in dem Artikel selber wurden auch keine Stimmen aufgeführt, die man jetzt ernst nehmen konnte, als das wurde ernsthaft erwogen. Also so ein bisschen steht man davor und rätselt, wollte da ein Medium mal testen, was so geht, oder andere aus der Partei haben das irgendwie so mal hingehechelt, um mal zu gucken, was damit passiert. Ja, in jedem Fall war es unterhaltsam.
Aber du hast schon eben gesagt, auf Seite 5, von daher,
genau.
Die BZ hatte, glaube ich, auch gemerkt, Aufmacherpotenzial hat es vermutlich nicht.
Das dachte ich dann nämlich auch, weil sonst hätte man überlegen müssen, muss man doch noch mal ein bisschen tiefer recherchieren, wie weit ist dieser Putschplan gediehen. Aber als ich dann eben auch merkte, liebe Leute, es ist Seite 5, dann kann es so dringend dann doch nicht sein.
Also wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass es so nicht kommt. Was aber sehr klar und sehr offensichtlich ist, dass die Stimmung in der Koalition von CDU und SPD nicht so berauschend ist gerade. Das haben wir am Donnerstag im Abgeordnetenhaus gesehen. Da gab es Knatsch auf offener Bühne.
Genau, bei der Verkehrspolitik. Und das war insofern bemerkenswert, als dass es jetzt so nach meinem Dafürhalten das zweite Mal, glaube ich, war, dass wirklich mal offen Konflikte ausgetragen werden. Also Kai Wegner war das ja immer sehr wichtig, dem regierenden Bürgermeister zu sagen, wir reden hier intern vertraulich miteinander und da darf es dann auch mal ein bisschen zur Sache gehen, aber nach außen hin sind wir hier geschlossen.
Aber das zweite Mal erst, ich glaube, da habe ich ein paar mehr gezählt.
Ja, ich habe es jetzt an Personen festgemacht. Also ich habe jetzt die Konflikte mit der Sozialsenatorin Chancel Kieseltippe im Kopf gehabt. Da gab es ja vor allen Dingen um die Bezahlkarte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber.
Und auch Ausbildungsplatzumlage, da gab es schon mal Misstöne.
Genau, also auf Personen bezogen vielleicht Nummer zwei. Jetzt in diesem Fall haben wir es mit Verkehrspolitik zu tun. Und da war es dann wiederum der SPD-Abgeordnete Tino Schopf, der sehr offen im Parlament und davor auch im zuständigen Ausschuss sagte, wir sind da nicht einer Meinung, wenn es um die Frage, den Umgang mit Kiezblocks in den Bezirken geht, wenn es um die Frage geht, wie wird mit Tempo 30, Tempo 50 in der Stadt umgegangen. Und das wurde relativ offen adressiert und führte dann auch dazu, das konnte man sehr schön beobachten, normalerweise gibt es ja so etwas, so eine Disziplin in der Koalition, man beklatscht die Rednerinnen und Redner schon gegenseitig irgendwie, auch wenn man sagt, naja, man ist da vielleicht nicht immer einer Meinung, aber hier war das dann doch strikt getrennt, die CDU hat für ihren Sprecher, ihren verkehrspolitischen Sprecher Beifall gegeben und die SPD für ihren und ansonsten, nein, es gab von Grünen und Linken Beifall für die SPD, das gab's schon, ja.
Also ich finde, man merkt ja schon, dass der nächste Wahlkampf jetzt wirklich schon so langsam seine Schatten vorauswirft. So lange dauert die Legislaturperiode auch nicht mehr, also im September 2026 ist Abgeordnetenhauswahl. Man muss aber sagen, und das jetzt als kleiner Rausschmeißer, manche denken ja wirklich weit über die Legislaturperiode hinaus. In dieser Woche der Fraktionschef der CDU, Dirk Stettner, der in einer Journalistenrunde, in der wir auch beide saßen und wo große Teile nicht zur Berichterstattung freigegeben waren, aber eine Sache, die wollte er offensichtlich auch gerne, dass das die Öffentlichkeit erfährt. Er hat gesagt, er hätte für Berlin gerne einen Iron Dome, wie den Israel auch hat, wie wir gerade auch in diesen Tagen wieder in Action erleben können.
Also ein Abwehrsystem für Raketenangriffe, genau, ja. Auch ein bisschen befremdlich, wenn ein, ich sag mal, ein Politiker aus der Provinz, mal despektierlich, aber zumindest nicht aus der bundespolitischen Liga, außenpolitische Themen aufruft, sage ich mal. Gleichzeitig denkt man ja immer so in großen Kategorien, dass Menschen das Außenpolitische suchen, wenn es innenpolitisch nicht so läuft. Ich glaube, es ist hier ein bisschen vielleicht beides. Also ich glaube schon, dass Dirk Stettner, der CDU-Fraktionschef, so ein Faible für Technologie hat.
Stichwort Magnetschwebebahn.
Stichwort Magnetschwebebahn. Das mag damit reinspielen, dass man dann auch ein bisschen denkt, hey, das ist ja beeindruckend, wie sozusagen sich ein Land wie Israel verteidigen kann und so. Wenn man dann doch mal versucht, einen ernsten Kern darin zu sehen, dann kann man natürlich sagen, ja klar, Berlin ist die Bundeshauptstadt. Berlin ist damit in besonderer Weise auch möglicherweise einmal gefährdet und sich darüber Gedanken zu machen, ist sicher nicht verkehrt.
Und das hat ja auch sozusagen einen, ich würde es mal praktischen Hintergrund nennen, weil es gibt ja einen Hauptstadtvertrag zwischen dem Bund und Berlin. Also was gibt der Bund eben wegen der besonderen Situation in Berlin an die Hauptstadt und der muss dann bis Ende 2027 nur ausgehandelt werden.
In diesem Sinne macht es dann natürlich schon Sinn zu sagen, dann lasst uns bitte auch nochmal kurz über die Frage nachdenken, wie geschützt ist diese Hauptstadt eigentlich? Also man will ja nicht irgendwie Drohszenarien an die Wand werfen, aber vorbereitet sein ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Und wenn man so einordnet, dann ergibt es durchaus auch wieder einen Sinn. Aber natürlich wirkt es auch etwas, als müsse man es etwas belächeln, wenn ein CDU-Fraktionschef eines Bundeslandes ein Raketenabwehrsystem sich wünscht.
Na, du hast eben gesagt, vorbereitet sein ist nicht verkehrt. Also ich finde, es wirkt auch von daher ein bisschen bizarr, weil wenn man weiß, wie Berlin an sich auf Katastrophenfälle vorbereitet ist, also die Hälfte der Trinkwasserbrunnen funktioniert nicht, die sogenannten Leuchttürme, wo man dann auch hingehen soll, sich treffen kann, um vielleicht, wenn es keinen Strom gibt, sein Handy aufzuladen und so weiter, da sind auch noch nicht längst alle so in Betrieb, wie die das sein sollen.
Das Land Berlin hat, wenn es um Sicherheitsfragen geht, auch noch eine große Liste an Hausaufgaben zu erledigen. Und ja, vielleicht sollte man sich dann auch eher darauf konzentrieren und die große Sicherung der Stadt dem Bund überlassen. Ja.
Alles klar, ich danke dir ganz herzlich.
Sehr gerne.
Und damit endet unsere Spreepolitik im Battle-Modus in dieser Woche. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Bitte Vorsicht, auf der A9 Leipzig Richtung Berlin zwischen Kleinmarzins und Niemeck liegen Gegenstände. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt wegen Bauarbeiten. Vor dem gesperrten Abschnitt müssen Sie jeweils einige Minuten mehr einplanen. In Wittenau wird die Straße Alt-Wittenau von 10 bis 20 Uhr zwischen Hermsdorfer Straße und Eichborndamm voll gesperrt. Grund ist ein Straßenfest. Gropiusstadt, die Lipschitzallee ist zwischen Fritz-Erler-Allee und Rudower Straße in beiden Richtungen gesperrt. Dort findet bis zum Nachmittag eine Sportveranstaltung statt. Neukölln, die Karl-Marx-Straße ist wegen Bauarbeiten vor der Flughafenstraße bis zum Mittag in Richtung Britz gesperrt. Zur Berliner U-Bahn. Die U1 entfällt bis Ende des Monats zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz. Die U3 zwischen Gleisdreieck und Neulendorfplatz. Sie können auf die U2 ausweichen. Der Bahnhof Kurfürstenstraße bleibt geschlossen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Jonas Ziegler. In der Nacht und am Morgen hat der Iran erneut Raketen auf Israel abgeschossen. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Nahostkorrespondent Benjamin Weber.
Israel hat nicht alle iranischen Raketen abfangen können. Laut israelischen Angaben wurden mehrere Menschen verletzt. Eine Person erlag ihren Verletzungen. Als Gegenmaßnahme könne man die iranischen Ölanlagen angreifen, hieß es in der Nacht aus Tel Aviv. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
In der EU wird besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Die EU-Außenbeauftragte Kallas forderte von allen Seiten Zurückhaltung. Verständnis für den israelischen Angriff zeigte der Chef der EVP-Fraktion Weber. Er sagte der Welt am Sonntag, Israel führe einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann sagte, der Angriff Israels bedeutet letztlich auch mehr Sicherheit für Europa. Bundesaußenminister Wadephul setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem saudischen Kollegen Bin Farhan geplant. Aus Riad Christina Nagel.
Dabei wird es nicht nur um die israelischen Angriffe auf iranische Atomanlagen und die Gegenschläge gehen. Thema dürfte auch die katastrophale humanitäre Situation in Gaza und die Zukunft des Küstenstreifens sein. Gaza, hatte Wadephul zu Beginn seiner Reise erklärt, sei eine offene Wunde. Zur Ruhe werde der Nahe Osten erst kommen, wenn es auch Perspektiven für die Palästinenserinnen und Palästinenser gebe und eine Zwei-Staaten-Lösung.
In den USA sind für das Wochenende zahlreiche Demonstrationen gegen Präsident Trump angekündigt. Die Proteste sollen in nahezu allen Bundesstaaten stattfinden, auch in der Hauptstadt Washington. Dort ist heute parallel eine große Militärparade zum 250. Gründungstag der US-Armee geplant. In Los Angeles und vielen anderen Städten demonstrieren schon seit Tagen Menschen gegen Trumps harten Migrationskurs. In Berlin haben landeseigene Wohnungsunternehmen im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Wohnungen gebaut als 2023. Das steht in einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken, die dem RBB exklusiv vorliegt. Demnach wurden 2023